Konflikte, die dadurch entstehen, dass das ein bisschen Neid und Ungeschicklichkeiten zusammentreffen. Die zugezogenen Großstädter tun sich manchmal schwer, sich da reinzudenken, was denn in der Region, in der sie zuziehen, üblich ist.
Vom Leben und Streben in der Uckermark. Uckertalk. Ein FluxFM Stadt-Land-Podcast mit Danilo Höpfner.
Für die zweite Ausgabe bin ich heute im Norden der Uckermark unterwegs, in der Gemeinde Nordwest-Uckermark, genau in Graz. Viel Natur, ganz viele Obstbäume und wenige Menschen. Aber Menschen, die mit dem, was die Natur der Region gegeben hat, einiges anzufangen wissen. Einen von ihnen besuchen wir heute.
Mein Name ist Florian Profitlich. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, lebe seit 20 Jahren hier in der Uckermark und betreibe eine Kälterei für die Produktion von Obstweinen aus Äpfeln, Birnen und Quitten.
Äpfel und Politik in Nordwest-Uckermark. Darum geht's heute und noch viel mehr. Willkommen bei Uckertalk. Ich bin Danilo Höpfner.
Wir sind hier in Graz. 142 Einwohner. Es gibt eine Dorfkirche, ein altes Gemeindehaus und eine gefallenen Gedenktafel. Wir sind hier am Gutshof Graz. Was hat es mit diesem Gutshof auf sich?
Wie viele Dörfer war auch das Graz mal eine Gutsanlage und nicht als Dorf gebaut. Im Unterschied zu vielen Gütern, die zwischen 1945 und 1949 enteignet wurden und dann aufgeteilt wurden, ist Graz bereits 1931 von einer Siedlungsgesellschaft aus Berlin-Dahlem aufgekauft und parzelliert worden. Nach diesem Vorbild der Aufsiedlung der späten 20er und frühen 30er Jahre hat man dann nach dem Krieg im größeren Stil die großen landwirtschaftlichen Betriebe mit mehr als 100 Hektar aufteilen können. Hier in der Nachbarschaft gibt es noch ein paar weitere Dörfer, denen das genauso ergangen ist. Die Güter hatten damals Innovationsdruck, könnte man das Ganze nennen. Die mussten sich entweder modernisieren mit elektrischem Strom, Motorisierung oder, und dafür brauchten sie Kapital, oder sie mussten aufgeben. Die, die keine Kredite mehr bekamen, denen blieb gar nichts anderes übrig, als zu verkaufen. Wir haben heute sowas Ähnliches mit der Digitalisierung. Entweder umstellen oder zumachen. Und so ging das damals der Landwirtschaft. In einer Zeit, in der Deutschland eine Massenarbeitslosigkeit hatte und außerdem noch ein paar Jahre Missernten. Und daraufhin gab es staatlich gestützte Auffangprogramme für die Betriebe, die in Not gerieten und aufgeben mussten, wo entweder komplett oder Teile verkauft wurden.
Und irgendwann ein paar Jahre später kamen Sie ins Spiel, die hier eingestiegen sind. Sie haben in den letzten Jahren hier einiges aufgebaut. Es gibt eine Kälterei und ein Restaurant. Es geht um Apfelsaft, Apfelwein bis hin zum Apfelessig. Streuobst der Region spielt hier eine große Rolle, aus der Uckermark, also den Geschmack der Uckermark zu veredeln. Wie viel produzieren Sie denn hier eigentlich?
Ich produziere pro Jahr 10.000 bis 30.000 Liter Wein, noch ein paar tausend Liter Saft. Das ist abhängig von dem, was ich verkaufen kann und natürlich von dem Angebot, was draußen in der Landschaft zur Verfügung steht. Es gibt einfach Jahre mit stärkeren und mit schwächeren Ernten. Wenn gerade viel da ist, kann man einfach ein bisschen mehr auf Vorrat machen und das dann über die Folgejahre, wo man nicht weiß, ob dann vielleicht ein Spätfrost wie in diesem Frühjahr einen erwischen wird oder nicht, hat man dann was im Lager oder eben nicht.
Und das sind Ihre hauptsächlichen Kunden? Kommen die aus der Region, kommen die aus Berlin oder weltweit durch den Online-Versand?
Na, weltweit bislang nicht. Da habe ich auch gar kein Ziel, das weltweit zu probieren. Aber national mit dem eigenen kleinen Webshop und ansonsten aber auch zum Beispiel mit einer Fachhandlung und einem Restaurant in Frankfurt am Main. Für die ist das interessant, Apfelwein praktisch exklusiv aus einer anderen Region anbieten zu können, was dort die Umgebung zwar reichlich hat, aber eben kein Kollege sonst eben aus der Region Uckermark, vor allen Dingen, wenn es den Qualitätsanforderungen dann genügt.
Wie schmeckt denn Apfelwein aus der Uckermark?
Na, eigentlich auch nicht anders als Apfelwein aus anderen Regionen, weil das Ausgangsmaterial natürlich sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Jeder Winzer macht irgendetwas ein klein bisschen anders als die Kollegen. Mit den Jahren entwickelt man sich seine eigene Handschrift, seinen Hausstil.
Wir laufen hier durch Ihre Hallen, das waren ehemalige Scheune, wenn ich es richtig verstanden habe. Man muss sie lange raten, um zu verstehen, dass es hier tatsächlich irgendwie auch mit einer Kälterei zu tun hat. Wie viele Leute arbeiten denn hier?
Das ist im Hochsommer hat man hier in den Räumlichkeiten praktisch nichts zu tun. Um die Jahreszeit kann man sich um das Wiesen, also um die Standorte der Bäume kümmern. Da muss drunter gemäht werden, jetzt gerade, damit man in ein paar Wochen da ernten kann. So etwas. Jungpflanzen, also nachgepflanzte Bäume, müssen im Sommer über zum Beispiel auch mal gegossen werden. Zumindest in den ersten Jahren. Das ist dieses Jahr zum Glück nicht so stark erforderlich, aber in den vergangenen war das ein erhebliches Aufgabengebiet. Sonst würde einem das ja wieder eingehen. Mhm. Also die Arbeit ist auch nicht anders als bei denen, die den Wein aus Trauben machen.
Sie kommen ja nicht ursprünglich aus der Uckermark. Was war denn Ihre Motivation, aus Westdeutschland kommend, über Berlin, sich in der Uckermark niederzulassen und um Obst zu kümmern?
Das war Zufall. Meine Frau und ich hatten uns ein Wochenendgrundstück hier gekauft.
In Graz.
Und so wie die Großstädter das besonders gut können, sich ein Haus auf dem Land kaufen. Und, wir haben eigentlich nur einen Platz zum Spielen gesucht.
Was wollten Sie denn spielen? Ging es schon Anfang an um die Kälterei?
Nein. Ging einfach nur um die Vorstellung, dass man in einer Großstadt, wenn man im Zentrum leben will, ja nicht unbegrenzt Platz hat. Nein, unbegrenzt hat sowieso keiner Platz, aber dass man die mit der städtischen Wohnung das vielleicht etwas kleiner, auskömmlicher hat und dann das, was man außerdem machen möchte, dann vielleicht an einem anderen Ort macht. Ist ja ein sehr weit verbreitetes Modell. Und es hat uns ziemlich zufällig hierher fast verschlagen. Eigentlich war uns das hier zu weit weg aus der Stadt. Ein Dreiviertelstunde mit dem Auto ist eine Distanz, die mag man täglich nicht mehr fahren. Das war aber damals auch durchaus Absicht, einfach so weit rauszukommen, dass man nicht anfängt, täglich zu pendeln. Und nach ein paar Jahren haben wir hier beobachtet, dass sich keiner um das Obst kümmerte, was da vermeintlich herrenlos in der Landschaft rumsteht. Ich habe mich gefragt, wieso macht da keiner was draus? Umgeguckt und festgestellt, nee, außer gemischten Apfelsaft gab es praktisch nichts. Und in anderen Regionen Europas ist es völlig selbstverständlich, dass da auch alkoholische Getränke, Wein, Most, Cider, draus hergestellt werden. Aber in Norddeutschland ist das nicht üblich. Da mich Wein machen oder Wein trinken interessierte, mehr als Bier, habe ich dann gedacht, na, das, wieso, wenn das hier keiner macht, kann man das doch mal ausprobieren.
Cider ist ein gutes Stichwort für eine kleine Lobhudelei. Da gab es ja die Cider World Messe vor ein paar Jahren. Da wurden Sie prämiert für den besten Fruchtschaumwein und ausgerechnet ohne Apfel, Ihre Kernmarke. Was hat das damit auf sich?
Der Apfel ist nicht unbedingt meine Kernmarke. Mit Äpfeln ist es tendenziell relativ einfach und das machen sehr viele. Ich habe hier neben, abgesehen von Äpfeln in der Umgebung, auch eine ganze Menge Mostbirnen gefunden, die von niemandem für irgendwas genutzt werden. Und die lassen sich genauso zu Wein verarbeiten. Es gibt Regionen wie das Mostviertel in Österreich, wo der saure Most, der Birnenwein. Und hier stehen halt Birnen in der Landschaft rum, die keiner verwendet. Und das ist ausgesprochen interessant, daraus was zu machen. Es sind Birnen, die sich nicht zum Essen eignen. Die haben mehr Säure, die haben Gerbstoff. Wenn sie da reinbeißen, stellen sie fest, nee, also dafür ist es nicht gedacht.
Aber für Wein reicht's.
Für Wein hat es besondere Qualitäten. Sie brauchen die Säure, sie brauchen das Tannin. Sonst haben sie am Ende, wenn der Alkohol aus dem, also wenn der Zucker der Früchte zu Alkohol geworden ist, muss etwas übrig bleiben. Das ist beim Traubenwein auch nicht anders. Sie brauchen Säure und sie brauchen ein Gerbstoffgerüst, sonst werden die Getränke langweilig.
Wenn Sie mögen, wir können noch ein bisschen weiter spazieren an der Stelle. Was hat das denn ausgelöst, diese Prämierung? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist da das Geschäft explodiert danach? Kamen die Nachbarn, haben gratuliert oder ist es einfach verpufft?
Das ist hier, spielt das überhaupt gar keine Rolle. Wenn man in Frankfurt an der Cideworld Messe mit dem besten Produkt in einer Kategorie ausgezeichnet wird, merkt das doch in der Uckermark keiner.
Die lokale Presse hat es schon aufgegriffen.
Ja, die lokale Presse hat das dann, wenn man das dann weiter sagt, dann haben die da draus was gemacht, aber das ist nicht, daraus passiert erstmal recht wenig. Dass eine erfahrene Jury das Produkt wertschätzen kann, das ist das, was mir dann auch Freude macht.
Es gibt ja hier angeschlossen auch ein sehr hübsches Restaurant mit deutscher Küche, wo Sie auch Ihre Weine auch präsentieren, die man natürlich auch bestellen kann. Sie haben mir aber im Vorgespräch gesagt, Sie werden das zum September dieses Jahres beenden. Warum?
Weil die Saison hier zu kurz ist. Ich kann hier zwar im Hochsommer damit erfolgreich ein Geschäft machen, aber ich kann die angestellten Mitarbeiter nicht den Winter über von den Erträgen des Sommers durchbeschäftigen. Also mit Beginn der Schulferien jetzt, vor ein paar Tagen, hat das Geschäftsvolumen deutlich zugenommen, aber die Saison ist zu kurz. In 8 bis 10 Wochen sind wir wieder auf einem Umsatzniveau, was ungefähr die Kosten deckt. Dann kommt die Delle im Winter und am Ende, wenn Sie das ganze Jahr rechnen, bleibt nichts übrig.
Das klingt jetzt nur bedingt nach einem Problem des Restaurants, das klingt ja nach einem Strukturproblem der Uckermark.
Ich vermute mal, das haben viele ländliche Regionen, die sich in der Tourismuswirtschaft probieren. Hier kommt verschärfend hinzu, dass wir einfach eine so geringe Bevölkerungsdichte haben, dass sie nur mit der örtlichen Bevölkerung kein Gaststätten, kein Restaurantbetrieb führen können.
Was bedeutet die Schließung für die Region hier?
Wir haben das vor 10 Jahren begonnen mit der Vorstellung, es gibt zu wenig, dann versuchen wir doch mal ein Angebot herzustellen. 2019 fing das an zu funktionieren, wo wir das Gefühl hatten, wir sind auf einem ganz guten Weg. Dann kamen die Corona-Einschränkungen, die aber dazu führten, dass wir 20 und 21 sehr viel Inlandstourismus hatten und plötzlich funktioniert es wirklich gut, selbst aufs ganze Jahr gerechnet, weil wir einfach zwischendrin mit den Schließzeiten plus noch Kurzarbeiterhilfen wirtschaftlich ganz gut dastanden. Das hat viele überrascht und seit Beginn des Ukraine-Konfliktes hat sich das Konsumverhalten und auch das Reiseverhalten der Deutschen stark geändert. Also wir haben auch diesen Sommer, ich würde sagen, eine geringere Auslastung der Ferienunterkünfte hier als 2019, was das Referenzjahr ist.
Uka-Update.
Sommer in der Uckermark und der Veranstaltungskalender ist knackevoll. Für den August wollen wir euch zunächst mal die Uckermärkischen Musikwochen empfehlen. Ein Festival der alten Musik mit klingenden Ausflügen zu Musikkulturen ferner Länder, zu Musik vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Und das verteilt auf wunderschöne Plätze der Uckermark. Unter anderem auch mit einem Konzert an unserem heutigen Besuchsort in Graz. Bis zum 25. August laufen die Uckermärkischen Musikwochen. Infos unter uckermärkische-musikwochen.de. Etwas rockiger, poppiger und jazziger geht's zu auf dem Musikfloß, das noch bis zum 20. August auf den Gewässern von Lüchen auf euch wartet. Zum Beispiel am 21.8. mit der Brandenburger Band Hasenscheiße und ihren unverwechselbaren Trash-Balladen. Musik auf dem Wasser der Uckermark, alle Infos unter treibholz.com. und eine spannende wie ernüchternde Ausstellung in Schwedt wollen wir euch noch empfehlen. Rechte Gewalt in den 90er Jahren in Schwedt. Schwierige Zeiten für die Demokratie. Ein Schülerprojekt der Gesamtschule Talsand in Kooperation mit dem Stadtmuseum Schwedt. Die Ausstellung zeigt verschiedene Schwerpunkte, wie die politische Wende, die harten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche der 90er Jahre, die rechtsradikalen Angriffe sowie Motive und Feindbilder der rechten Täter. Ein weiterer Schwerpunkt ist ein Vergleich mit der heutigen rechtsradikalen Szene der Region. Recherchen und Zeitzeugeninterviews. Rechtsextreme Gewalt in Zeiten des Umbruchs. Eine Geschichte ohne Ende, so der Titel der Ausstellung. Zu sehen bis zum 17. August im Rathaus Schwedt an der Oder.
Ich würde mal einen kleinen Sprung machen und das Thema noch ein bisschen erweitern. In Gesprächen, die ich bisher hatte mit Menschen aus der Region oder auch Zugezogenen, ich habe den Eindruck, ich stelle gewisse Spannungen fest. Spannungen zwischen den Uckermärkern und auf der anderen Seite den Zugezogenen, was ja meist Berliner sind. Können Sie das bestätigen?
Hier persönlich nein.
Und nicht persönlich?
Gibt es natürlich Konflikte, die dadurch entstehen, dass das ein bisschen Neid und Ungeschicklichkeiten zusammentreffen. Zugezogene und Großstädter tun sich manchmal schwer, sich da reinzudenken, was denn in der Region, in der sie zuziehen, denn so üblich ist. Und sind zum Teil der Meinung, sie wüssten doch viel besser, wie die Welt denn so funktioniert. Und das produziert natürlich eine Gegenbewegung.
Wie äußert sich die Gegenbewegung?
In dem zu verharren, was und Veränderungen nicht zulassen zu wollen. Um in der Großstadt zu leben, muss man sehr flexibel sein. Und in der dünn besiedelten ländlichen Region braucht man viel weniger Flexibilität. Wenn es zu Veränderungen kommt, sind die auf Flexibilität Trainierten einfach anpassungsfähiger. Und das ist etwas, was man, glaube ich, an vielen Stellen beobachten kann. Zum Beispiel auch bei den Fragen, wie wollen wir heizen, wie wollen wir unseren Strom herstellen, brauchen wir unbedingt diese Windkraftanlagen, die da jetzt gebaut werden. Dieser Veränderungsdruck, den das Land gerade hat, der ist für diejenigen, die gewohnt sind, sich anzupassen, vielleicht etwas leichter, damit umzugehen.
Ich wanke ein bisschen, wie ich die Frage stellen soll. Auf der einen Seite, wie viel Berliner verträgt die Uckermark noch? Und gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, die Uckermark ist unterbesiedelt. Sie braucht eigentlich Menschen. Wie viele Berliner müssen denn noch kommen?
Das brauchen nicht Berliner sein. Wie wird der Berliner überhaupt zum Berliner? Nur aus der Uckermärker Perspektive sind das alles Berliner. Wenn man da genauer hinguckt, sind die ja gar nicht im streng genommen Berliner. Die meisten, die hier auftauchen, sind halt einmal durch den Durchlauferhitzer Berlin.
Wie Sie auch.
Wie ich auch. Und die Berliner als Gruppe sind ja nur eine Schublade. Wenn Bevölkerung fehlt, braucht man neu Zuzüge. Man hat es einfacher, wenn die Leute schon die Sprache können und eine Ausbildung haben und finanziell nicht ganz arm sind.
Die Uckermark hat vor ein paar Wochen gewählt. Es gab Lokalwahlen. Ich spreche das deshalb an, weil Sie waren auch grüne Abgeordnete im Kreistag. Wenn ich mir die Wahlergebnisse mal anschaue, AfD, stärkste Kraft, über 31% auf der einen Seite, die Grünen 3,9% auf der anderen Seite. Was sagt das Ergebnis über das aktuelle politische Klima in der Uckermark aus?
Auch nichts anderes als für ganz Ostdeutschland. Das war eine Wahl zu einem schwierigen Zeitpunkt. Die zeitgleich der Europawahlen machten das Ganze zusätzlich schwierig, weil man nicht mehr gleichzeitig europäische und Lokalthemen zu kommunizieren, überfordert alle. Es ist nachvollziehbar, dass man nicht beliebig viele Wahltermine haben will und dass man die Wahlen bündelt, aber in diesem Fall ging es einfach in erster Linie um Migration. Und das ist was wir auf der lokalen Ebene hier kaum als Problem haben. Es wird zwar dafür genutzt, stellvertretend Politik zu machen, aber eine Überfremdung können wir hier an keiner Stelle in irgendeiner Form wahrnehmen.
Warum können rechte oder rechtsextreme Parteien trotzdem dann damit punkten, wenn die Menschen eigentlich sehen, in der Region ist das kein Problem? Warum zieht das trotzdem?
In den Regionen, in denen es am wenigsten Fremde gibt, Fremdaussehende, die eine andere Sprache sprechen, ist die Fremdenfeindlichkeit, die Angst vor der Überfremdung am größten. Das haben wir überall.
Was würden Sie denn sagen, was sind denn aktuell so die dringlichsten Probleme hier in der Region? Vielleicht Uckermark auf der einen Seite, aber eben auch hier Nordwest-Uckermark speziell.
Wenn wir ernst meinen, das CO2 reduzieren zu wollen, müssen wir anders mit dem Umgang der Art und Weise der Bewirtschaftung im Ackerbau und in der Landnutzung, da müssen wir anders mit umgehen. Das ist wiederum ein etwas Neues, was Veränderungsdruck aufbaut, und deshalb ist es schwierig. Wir haben hier eine ganze Menge an ehemaligen Moorgebieten, Niederungen, die eine Wiedervernässung bräuchten, wo wir anders über Landschaft und Landnutzung nachdenken müssten. Das ist ein Themenbereich. Der zweite sind erneuerbare Energien, wo wir ja hier zu den Bereichen in Brandenburg gehören, wo wir schon sehr viel Windkraftanlagen stehen haben, einfach aufgrund dessen, dass da zwischen den Dörfern genug Platz ist. Und nun kommt noch die Freiflächenphotovoltaik dazu. Und das produziert auch Veränderungsdruck. Dann haben wir die Überalterung der Bevölkerung.
Mir ist aufgefallen, es gab ja bei der Lokalwahl nicht nur die klassischen Parteien, die zwei größten Parteien, die die meisten Abgeordneten stellen, waren Wählergemeinschaften. Die eine für das Leben auf dem Lande und die andere Anhänger der Freiwilligen Feuerwehr. Was sagt das denn über die Politik vor Ort aus?
Das war die Gemeindevertreterversammlung. So heißt der, das Gremium, was also das die niedrigste Parlamentsebene, also auf der Ebene der Kommune ist. Wie überall spielen Parteien ernsthaft kommunalen Ebene kaum eine Rolle auf dem Dorf. Man wählt diejenigen, die man kennt. Und die haben sich halt einen Namen gegeben, Anhänger der Freiwilligen Feuerwehr, weil sie eine Liste gemacht haben. Da braucht man nicht viel reindenken. Und dann kommt halt noch vielleicht noch obendrauf, dass es in Ostdeutschland ja einfach wenig Mitglieder in politischen Parteien gibt. Man braucht die Parteien für eine politische Diskussion, aber in Ostdeutschland gibt es wenig Mitglieder in diesen politischen Parteien aus nachvollziehbaren Gründen. Gibt es eine Aversion dagegen, an einer Massenorganisation beizutreten.
Sie bleiben politisch aktiv?
Ich bleibe politisch aktiv. Es gibt eine ganze Menge Wege, politische Arbeit zu machen, ohne dafür Abgeordneter zu sein. Und gerade im Bereich des Naturschutzes oder der Landschaftspflege braucht es Engagement in der Region. Und über die Tätigkeit als Kreistagsabgeordnete ist mir da nichts gelungen. Es gibt kein offizielles Engagement für die Auseinandersetzung mit dem Landschaftsbild, mit den Veränderungen, die täglich stattfinden. Wir leben in einer Zeit, in der wir als Gesellschaft unser Land in einem rasanten Tempo verändern und kaum jemand setzt sich damit auseinander, was da passiert, oder entwirft Alternativen. Wir verlieren gerade unsere Kulturlandschaft. Und das ist etwas, was mich wundert, dass das auch auf der Ebene der regionalen Verwaltung nicht diskutiert wird.
Florian Profittlich war das, Unternehmer aus dem schönen Graz in der Gemeinde Nordwest-Uckermark. Übrigens, kleine Korrektur vom Anfang, nicht über 140 Menschen leben hier. Aktuell sind es gerade noch etwas über 90. Mehr Menschen und ihren Blick auf die Uckermark in einem Monat wieder. Bis dahin, einen entspannten Sommer wünschen wir.
vom Leben und Streben in der Uckermark. Uckertalk. Ein Flux FM Stadt-Land-Podcast mit Danilo Höpfner. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.